Wir wollen heute ein Wort Gottes lesen und betrachten aus dem Alten Testament und schlagen dazu den Psalm 89 auf. Psalm 89 und nutzen den Stammvers 38. Psalm 89, Vers 38, wo es heißt, das sagt Gott, du aber hast verworfen und verstoßen, bist sehr zornig gewesen gegen deinen Gesalbten. Wir wollen heute etwas von den Leiden des Herrn hören, wollen uns damit beschäftigen, weil wir wissen, dass diese Leiden unseres Herrn der Preis für unsere Errettung in Ewigkeit bedeutet. Es ist auch erstaunlich, wie wir diese Leiden des Christus bereits Jahrhunderte vor Golgatha in solch einer Prägnanz beschrieben finden. Und hier gewährt uns nun der treue Herr besondere Einblicke in sein Gericht. Dieses sein Gericht war das unsere, welches wir verdient haben, weil wir auf der Seite der Sünde, auf der Seite Satans gestanden haben. Einmal sagt Gottes Wort in unserem Text, Kapitel 35, hatte Gott geschworen. Und zwar bei all seiner Heiligkeit, dass Gott dem David nicht lüge. Dieser Eidesvorgang steht nicht in der Bibel. Darum müssen wir wissen, wie überhaupt der David dazu kommt, etwas zu wissen, wovon Gott keine Rede hinterlassen hat. Denn wir empfangen erst im Neuen Testament Licht über diese Zusammenhänge. Und da bezieht sich Petrus in seiner großen Rede in der Apostelgeschichte 2, wir wollen das ruhig einmal kurz durchlesen, dass wir die Zusammenhänge kennenlernen. Apostelgeschichte 2, Vers 29 bis 31a. Da heißt es, Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David. Merken wir uns das Wort David. Dass er sowohl gestorben als auch begraben ist und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag, da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihn mit einem Eide geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf den Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet und so weiter. Bis hierher. In Vers 29 redet Gottes Wort von David und dass er ein Prophet war, Vers 30, und dort drin liegt die Lösung. David empfing es, dass Gott ihm geschworen hatte, mit einem Eide, durch sein Prophetentum, und geht über, Vers 31, auf den Christus. Deshalb redet der Psalmist namens Ethan. Ethan heißt, beständig ist Gott. Bei dem Durchlesen habe ich wiederholt gedacht, den Ethan hättest du auch gern mal kennengelernt. Beständig ist Gott. Da war kein Auf- und Abwärtsgehen. Da war Konstanz in seinem Glaubensverhalten, in seinem Glaubensleben. Solche Gläubige sind Zeugen, sind Vorbilder. Und zwar in diesem Psalm 89, Vers 36 sagt er, dass sein Same von David auf den Sohn Davids, Christus, ewig sein soll. Es heißt, und zwar so hell, wie die Sonne vor Gott steht. Diese Beziehungen der Sonne der Gerechtigkeit dann, Christus, der Sohn Gottes, vor seinem Gott und Vater. Wir lesen ja in Matthäus 17 über diese Lichtfülle des Herrn Jesus, nicht wahr? Bei dem Berg der Verklärung. Sein Gewand weiß wie die Sonne. Das sind die Zusammenhänge. Same und Thron Davids sollten feststehen, ewiglich, Vers 37, es heißt wie der Mond, der da ein treuer Zeuge in den Wolken ist. Jetzt wissen wir auch, wozu Gott den Mond geschaffen hat. Es ist ein treuer Zeuge. Solange es einen Wolkenhimmel gibt, wird auch der Mond existieren. Nun kommen wir zu Vers 38. Da heißt es, du aber hast verworfen und verstoßen. Das sind Aussagen. Das sind nicht Worte eines Menschen. Hier redet Gott. Den Ausgangspunkt über diese Aussage sehen wir bei David. Zwar hat Gott nicht den David in Person verworfen, das hat er nicht. Wohl aber seinen Samen, der Nachkommenschaft. Wir kommen gleich noch drauf. Denn Königtum und Priestertum nahmen in Israel ein Ende. Warum? Wegen Unglauben. Wegen Ungehorsam, wegen Untreue, wegen Gräuel. Im Samen und Sohne Davids aber vollzog sich diese Voraussage. Unser Herr, er wurde verworfen, er wurde verstoßen, indem du aber hast dort liegt's begründet, ist der gerichtsübende Gott gemeint. Und zwar der Gerechtigkeit bei all seiner Heiligkeit wegen, wie schon angedeutet, musste der Christus dies alles leiden, bestätigt dann auch der Herr Jesus selbst in Lukas 24, 26. Die Ursache seiner Verwerfung lag in der Aufnahme unserer Sünden. Obgleich wir selbst die Erzeuger dieser Sünden sind, wissen wir alle letztlich nicht, was diese Sünden in den Augen unseres Gottes sind und bedeuten. Auch konnte der Gott aller Gerechtigkeit bei seinem Sohne kein Auge zudrücken. Sünde ist das Patent Satans. Und zwar im aktiven Kampf gegen Gott. Ob sich der Mensch dessen bewusst ist oder nicht, ändert an dieser jener Tatsache da nichts. Und weil Christus, wie die Schrift sagt, der Welt Sünden trug, musste der Gerechtigkeit Gottes, musste die Gerechtigkeit Gottes ihn, Christus, verwerfen und verstoßen. Wer mit der Sünde Gemeinschaft hat, wird von Gott verworfen und verstoßen. Auch dann, wenn es der im Fleische geoffenbarte Sohn Gottes ist. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir können hinzufügen, ohne Ansehen der Person. Die Verwerfung Christi hatte zur Folge, dass Gott ihn verlassen musste. Daher lesen wir in Psalm 22, Vers 1. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der in seiner Heiligkeit wohnende Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben, weil die Übertretung der Gerechtigkeit Gottes Gericht nach sich zieht. Das Gericht aber wird vom Gericht übenden Gott vollzogen. Und niemals vom Vater. So bestätigt es der Herr auch im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 22. Wir wollen uns diesen Satz merken. Denn der Vater richtet auch niemand. Eine Frage des Glaubens. Darum steht in Psalm 22 nicht, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Wohl aber mein Gott. Und das alles sind keinerlei Zufälle im Worte des Herrn. Und weil der himmlische Vater nicht für das Gericht zeichnet, konnte der Vater ihn auch nicht verlassen. Das steht übrigens mit anderen Worten auch im Neuen Testament. Betrachten wir, wir müssen es jetzt nicht aufschlagen, aber Johannes Evangelium Kapitel 16, Vers 32, da redet der Herr von dem Verlassenwerden in Verbindung mit dem Kreuz. Und da sagt er, da heißt es, dass die Jünger ihn allein lassen werden. Die Jünger werden ihn allein lassen, das heißt verlassen. Und dann sagt der Herr, aber, jetzt kommt das Aber, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Frage des Glaubens. Ob wir das anerkennen oder nicht. Anerkennung ist nur, wenn es nicht in Falschdeutung überwechselt. Der Vater unterhält seine Beziehungen zum Sohn, nicht aber zum Gericht, sondern er unterhält seine Beziehungen zur Liebe Gottes. Das ist auch gar nicht anders möglich, wenn wir die Bibel ein wenig genauer kennen. Was Gerechtigkeit und was Gericht betraf, lag in der Seite Gottes, in der Hand Gottes, betreffs Sünde. Wir hatten heute Morgen ein solches Gebet, das drückte schon einen ganzen Teil von dem, was hier heute gesagt werden sollte, aus. Was aber die Seite des Gehorsames betraf, so hatte der Vater den Sohn sehr, sehr lieb. Und ich füge hier hinzu, niemals, niemals hätte der Vater für die Freiwilligkeit und Gehorsam dieses seines Opfers am Kreuz den Sohn seiner Liebe böse sein können. Absolut nicht. Hier können wir nicht sagen, obgleich das personifiziert der Fall ist. Wir wissen, dass der Vater und Gott in sich eine Person sind. Das ist klar. Aber wir können hier nicht sagen, Gott ist ja auch der Vater, und dann ist es wurscht, egal was wir da sagen. So wird das Wort Gottes weder verstanden noch ausgelegt. Das mag heute solche Leute in der Gemeinde Jesu geben, die aufgrund ihres Redezwanges auch Wahrheit zur Lüge machen. Das mag schon sein. Wir kennen das auch. Mir, ich rede jetzt von mir persönlich, ist es nicht egal, ob ich in die Hand eines gerechten Gottes falle mit der Zielsetzung des Gerichtes oder weil Gott beides in sich vereinigt, zu der auch seine erhaltende Liebe gehört, für die ewige Herrlichkeit bestimmt zu sein. Mir ist mir gar nicht egal. Ich will Letzteres. Dafür habe ich mein Leben Christus übergeben. Bei der Auseinanderhaltung, wie die Bibel es uns zeigt, zwischen Vater und Gott werden lediglich die Seiten seines Wesens, und darauf kommt es an, Liebe oder Gericht angesprochen. Wer das nicht unterscheidet, was die Bibel unterscheidet, dem fehlt sehr viel in der Gotteserkenntnis selbst. Betrachten wir das Schattenbild. Abraham, der Vater des Isaak. Da heißt es, sie gingen beide miteinander. Wohin gingen sie? Nach der Opferstätte Moria. Wie lange? 3 Tagesreisen lesen wir. Gott hatte dem Abraham gesagt, dass er seinen Sohn da selbst opfern sollte. In diesen 3 Tagen war der Isaak seinem Vater David 3 Tage lang tot, denn das Wort Gottes stand dahinter. Das waren jene 3 Tage, an dem Christus für seinen Gott und Vater tot war. Und wir sehen sie, wie sie hinaufgehen nach Moria, auf den Sohn war das Holz gelegt. Wir haben den Hinweis zum Kreuz. Und wir sehen, dass der Vater und der Sohn ein und denselben Weg gingen. Und sie litten. Und diesen Weg litt der Vater nicht weniger als der Sohn. Schon im Schattenbild. Aber eines muss ich hier sagen. Lest diese Geschichte durch. An keiner Stelle finden wir einen Hinweis, dass der Abraham ausgerissen wäre. Dass er den Isaak allein gelassen hätte. Das ist nicht biblische Lehre. Und dann heißt es, bist sehr zornig gewesen gegen deinen Gesalbten. Der Gesalbte hier ist der Christus. Gott war also sehr zornig. Wir wollen es gleich sehen. Und zwar gegen den Herrn, als er im Gericht war. Und wir müssten sagen, weshalb nur zürnte Gott so sehr? Es hätte doch der einfache, schlichte Tod genügt, den unser Herr erleiden sollte, um das wahre Opferlamm Gottes nun endlich zu besitzen. Wäre es nicht angegangen, dass das irgendwo sogar links hinten in Jerusalem in einem Winkel geschehen wäre? Ganz schnell. Nein, nein, beachten wir hier die Reihenfolge. Der Herr war es, er ging stellvertretend für uns ins Gericht. Und weil er die Sünden der ganzen Welt trug, kam auch das Gericht für die ganze Sündenmenge dieser Welt ihm entgegen. diese Menge er auf sich nahm am Kreuz. Und der vielen, vielen Schuld der Menschen wegen entlud sich der gesamte Zorn Gottes gegen den Gesalbten. Das ist hier in unserem Text bis sehr zornig gewesen. Der Herr Jesus, er ist in seinem, unserem Gericht nicht geschont worden. Etwa deshalb, weil er herkömmlich Gottes Sohn war. Nein, nein. Gott selbst war es, der das Gericht am Gesalbten vollzog. Darüber hinaus ließ er Gott in seinem Zornesarguss sogar noch seine Geschöpfe gegen den Christus antreten. Denken wir hier an Psalm 22, Vers 12 und 13, wo von Stieren Basans, die mit ihren Hörnern wieder den Herrn gerannt sind, oder Löwenmäuler ihre Rachen aufgerissen haben. Was ein Löwenrachen in der Absicht hat, das müssen wir nicht hier in unserem Zoo praktisch ausprobieren. Das wissen wir auch so. In diesem Gericht, ich lege Wert auf buchstabenhafte Genauigkeit jetzt. In diesem Gericht kam unser Herr um. Allein nur wegen seiner Freiwilligkeit, seines Opferganges, sagen wir berechtigt und richtigerweise, er gab oder ließ sein Leben. Das ist richtig. Mit seinem Lebenspreis aber bezahlte er unser Gericht und alle Schuld der Sünde. Wir können uns nicht vorstellen, was der Herr in den Stunden des Gerichts am Kreuz erlebte. Denn unser Gericht, ich rede jetzt von unserem, was er, der Gerechte, trug, das war unser ewiges Gericht. Tja, deshalb der sehr große Zorn auf unserem Herrn. Ich bin persönlich überzeugt, dass wir überhaupt erst einmal in der Ewigkeit verstehen werden, was der Herr wirklich dort am Kreuz für uns erduldet hat. Der Geisterfüllte, der Gesalbte, der geheiligte Gottessohn wurde der Finsternis überstellt, um zerrissen zu werden, geschah es. Das Martyrium des Herrn wegen unserer Sünden war so furchtbar, dass nach Vers 39 in unserem Textwort der Bund seines Knechtes, heißt es dort, verworfen wurde. Wir kommen jetzt zur Frage, was ist das für ein Bund? Um welchen Bund es sich hier wohl handle, der verworfen ward? Das müssen wir ja wissen, sonst können wir eine solche Stelle gar nicht verstehen. Ist nichts drin. Wir sehen, wie notwendig wir das Wort des Herrn brauchen und bedürfen, um das notwendige tiefe Verständnis selbst für seine Leiden ein wenig zu erfassen, zu erkennen. Wir erinnern uns eingangs des Eides, welchen Gott dem David geschworen hatte. Dieser Schwur, dieser Bund, den hier Gott durch einen Schwur dem David brachte, steht im Zusammenhang mit 2. Samuel 7, Vers 16. Dort ist's geschehen, und weil David ein Prophet war und die prophetische Äußerung ihn betraf, offenbarte Gott aufgrund seines Prophetentums solches dem David. Genau dieser Eid war der hier benannte Bund, den David erhielt, um ihn und seinem Sohne Salomo den Thron für ewig zu sichern. Wir lesen erneut in unserem Psalm 89, Vers 3 bis 4, wo es heißt, einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten gemacht, und dann kommt's, mit David, meinem Knechte geschworen. Wie? Nun bis in Ewigkeit will ich feststellen, sagt Gott, deinen Samen und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron. Und jetzt gehen wir im gleichen Kapitel in Vers 28 herein. Dort heißt es, und dann geht's weiter, ewig will ich ihm meine Güte bewahren, und mein Bund soll ihm festbleiben. So, jetzt stehen wir wieder vor einer Sache, die geklärt werden muss. Hier sagt Gott, dass dieser Bund festbleibe, und in Vers 39 heißt es, dass Gott den Bund verworfen habe. Das wäre wieder was für die Liberalisten. Würden sie wieder sagen, es ist wieder ein Beweis des Widerspruchs in Gottes Wort. Nein, nein, die Widersprüche sind nur in den Hirnen von verwahrlosten Gläubigen. Ich sag's so deutlich, ohne einen Buchstaben zurückzunehmen. Den Liberalismus gegen Gott ist Gottverleugnung. Da haben wir keinen Millimeter Raum. Jedenfalls nicht bei uns. Aber wir müssen's wissen, Geschwister. Gottes Wort ist uns gegeben, dass wir Verständnis darin erlangen. Wie ist das zu erklären? Nun, beide Angaben, beide, obgleich sie dem Menschen widersprüchlich erscheinen, erfüllen sich beide in Christo. Wir gehen der Reihe nach, werden es gleich sehen. Dass dieser Bund festbleibe, hat sich in der Sendung seines Sohnes erfüllt. Das ist die Aussage, dass er dennoch festbleibe. da wurde der Eid, dem David geschworen, Wirklichkeit zu sein. Da wurde der Eid, dem David geschworen, Wirklichkeit. Dass aber Gott den Bund seines Knechtes verwarf, liegt in der Untreue und Sünden der Nachkommen Davids auf dem Thron. Denken wir doch an die Könige Judas und Israels. Es war gesagt, wegen der Sünden jenes Samens Davids. Jetzt kämen wir erneut zur Frage, wie aber kam die Verwerfung des Bundes Davids auf den Christus? Wie konnte das wirksam werden? Und da müssen wir sagen, weil der Herr Jesus am Kreuz unsere Sünden auf sich nahm. Da war der Herr Jesus noch sündiger als die sündigsten Knechte und Könige Israels. Schlimmer wie der Ahab. Wenn die Bibel sagt, zur Sünde gemacht, das war der Ahab noch nicht. Darum wurde der Bund des Thrones Davids, dem Sohne Davids, unsere Sünden zur eigenen Verwerfung und zum Boden entweiht, lesen wir, seine Krone. Zum Boden entweiht seine Krone. Nun, ein König ist eine Persönlichkeit. In England ist sie weiblich, feministisch. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir hatten schon eine solche Person in Saba, in Sheba. Das hat's damals auch. Also sehen wir, wo diese Seite herkommt. Wir wollen uns jetzt nicht darin ergehen. Wir wollen es nur erwähnen. Besitzt oder trägt eine Krone zu irgendwelchen Zeiten. Das ist so ein komischer Hut aus Gold oder aus Edelstein oder gemischt oder gemixt. Ich habe so ein Ding nicht drauf gehabt. Ich weiß nicht. Die sündigen Könige Israels entweihten mit ihren Sünden den Thron. So, jetzt kommen wir zu uns. Und unsere Sünden entweihten die Königskrone des Christus bis zum Erdboden. Entweihen heißt so viel wie Unwürdigkeit. Ich sag's noch einmal. Unsere Sünden entweihten die Königskrone des Christus bis zum Erdboden. Das drückt übrigens auch das Bild Jesu am Kreuz aus. Am Schandpfahl unserer Sünde war auf dem Schilde oben zu lesen, König der Juden. Das hat den hohen Priestern und Schriftgelehrten so gefuchst, dass sie das nochmal abändern wollten. Aber hier hielt Gott seine Hand drauf, weil Christus König war und ließ es nicht abändern. Die Entweihung unseres Herrn drückt die Krone aus Dornen. Tja. Wenn wir in 1. Mose lesen, da finden wir das dann. Als Adam und Eva hinausgeworfen wurden aus dem wunderbaren Garten, da heißt es Erdboden und Dornen und Disteln. das war's. Die Verwerfung zum Erdboden deutet auf seine Grablegung. Ja, dann kommen wir zum Vers 40. Du hast niedergerissen, sagt Gott in seinem Wort, alle seine Mauern. Die Mauern einer Stadt waren auch der Schutz derselben. Als die Mauern Jerichos fielen, blieb nur noch das Gericht für jene Bewohner. Das heißt, Gott hatte allen Schutz vom Gesalbten entfernt. Gott hatte ihn entblößt, damit ihm das volle Gericht treffe. Aber anders hätte der Herr Jesus unser Gericht nicht auf sich nehmen können. Und weiter, sagt die Schrift, hast seine Festen in Trümmer gelegt. Eine Feste oder eine Festung ist ein Bollwerk des Widerstandes. So hat Gott vom Himmel her gegen seinen Sohn jedweden Ausweg eines Widerstandes durch Zertrümmerung ihm verstellt und jeden Weg zunichte gemacht. Andernfalls wäre der Feinde der zielgesetzte Erfolg versagt geblieben, den Christus zu töten. Das war ja der Ruf im Neuen Testament gegenüber dem Sohn und Eigners des Weinberges, kommt, lasst uns ihn töten. Das ist ja. Das aber hätte bedeutet, dass uns auch die Errettung ausgeblieben wäre, wenn der Herr das nicht mitgemacht hätte. So, und jetzt blicken wir zum Kreuz. Wir müssen jetzt noch zum Kreuz sehen. Vers 41. Da heißt es, es haben ihn beraubt alle, die des Weges vorübergehen. Er ist zum Hohn geworden seinen Nachbarn. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 27, Vers 39, die Vorübergehenden aber lästerten ihn, indem sie ihre Köpfe schüttelten. Ne? Alle Kopfschüttler über den Herrn Jesus werden angesprochen, dass sie ihn beraubt haben. Nicht die römischen Kriegsknechte allein, welche über sein Gewand das Los warfen. Gewand ist ja hier sein Zeugnis, sein Wandel. Sondern über alle, ja, auch alle Vorübergehenden haben den Herrn beraubt. Worin bestand ihr Raub? Sie haben dem Sohne Gottes die Ehre geraubt durch Kopfschütteln. Wir kommen zu einem Merksatz, der steht zwar nicht in der Bibel, aber ihr könnt ihn ruhig annehmen. Jeder, der an Christus vorübergeht, ist ein Räuber. Darum müssen wir zu Christus gekommen sein. Sonst behandelt uns Gott in seiner Gerechtigkeit als solche, die am Kreuz vorübergegangen sind. Seine Erniedrigung, die Erniedrigung Jesu, hat ihn zum Hohn werden lassen. Dieser Hohn hatte ihm, wie geschrieben steht, sein Herz gebrochen. Psalm 69, Vers 20a. Und nach Vers 42 in unserem Text, da hatte Gott die Rechte seiner Bedränger vergrößert, die Macht der Feinde hätte nicht ausgereicht, den Christus zu ermorden. Alle Feinde Gottes hatten in jenen Stunden Freude. Sie hatten ein Hoch am Leiden und Tod Jesu. Ja, sogar die Feinde untereinander wurden dabei Freunde. Lesen wir in Lukas 23, Vers 12. Die vorher sich befeindeten. Aber nur wusste der Feind der Seelen nicht, dass der Herr Jesus durch seinen Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. So steht's geschrieben. Um diesen gewaltigsten aller Siege zu erringen, Vers 43, hatte Gott die Schärfe seines Schwertes, des Schwertes seines Sohnes, zurückgewandt, durfte niemand getroffen werden. Christus durfte im Kampf um sein eigenes Leben nicht siegen und durfte nicht bestehen, sonst wäre es um uns geschehen. Wieso unendlich viel, könnten wir sagen, hat doch der Herr Jesus erduldet, um uns zu erretten. Welch eine Liebe war dafür notwendig. Woran erkennt nun der Herr unsere Dankbarkeit ihm gegenüber? Nicht darin, dass wir ihm ähnlicher werden, und mit ihm, mit Christus,